先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasio's Club 玩玩的开心。
Deutsch, willkommen im Tomasius Club. Diesmal ausnahmsweise nicht am Mittwochabend um 8, sondern am Sonntag um 5, als Sonderveranstaltung im Rahmen von Leipzig liest zur diesjährigen Leipziger Buchmesse. Wir begrüßen jetzt aus Mainz, beruflich verankert dort Carlos Spörhase, einen Wissenschaftler, der aber eine ganz besondere Forschungsrichtung eingeschlagen hat, die mit dem neuerdings viel diskutierten sogenannten Buch zu tun hat. Ja, also mit diesem Buch, Sie kennen das, was man so aufschlagen kann und dieses Gerät, was eben anders aussieht als so etwas, ja, was viele Leute noch benutzen. Und darüber werden wir uns jetzt gleich unterhalten.
Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich möchte noch zum Ablauf einiges sagen, also für diejenigen, die noch nicht so oft im Tomasius Club waren. Wir reden eine Dreiviertelstunde hier oben und Sie haben dann die Möglichkeit, Ihre Fragen im Anschluss daran auch loszuwerden. Wir haben dafür extra ein Publikumsmikrofon, das geht dann hier rum. Und ja, also können sich gerne irgendwie Anmerkungen und Kommentare dann auch schon mal überlegen. Ich möchte unseren heutigen Gast, das Ganze wird noch auf Podcast aufgezeichnet und Sie können das dann in den nächsten Wochen dann auch sich selber eventuell die ganze Sache nachhören. Ich möchte unseren heutigen Gast vorstellen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Herr Carlos Spörhase studierte Philologie, Philosophie und Politikwissenschaften und ist seit letztem Jahr Professor für Weltliteratur und schriftorientierte Medien in Mainz tätig. Er hat in Berlin, Pennsylvania, London, Baltimore schon gelehrt. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Literaturgeschichte vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, materielle Textkultur und Mediensozialgeschichte der Literatur, Literaturtheorie und Methodologie natürlich und rhetorische Verfahren und Verfahren der Wissensgeschichte. Er war auch schon mehrfach Autor oder ist schon mehrfach als Autor in Erscheinung getreten. Zum Thema 2007 ist das Buch herausgekommen, Autorschaft und interpretative methodische Grundlagen einer philologischen Hermeneutik. Das ist schon in der zweiten Auflage erschienen. Und in Vorbereitung ist schon wieder ein neues Buch, neben dem, was wir heute zum Thema haben. Und zwar heißt das Format der Literatur, materielle Textualität zwischen 1740 und 1830. Da werden ganz viele Autoren behandelt. Zum heutigen kleinen Buch, ja, ich habe schon gehört, also auf der Buchmesse waren immer ganz dicke, kompakte, schwergewichtige. Heute ist es ein ganz kleines, dünnes Buch, aber das sagt ja natürlich gar nichts über den Inhalt aus. Der Titel heißt Linie, Fläche, Raum, die drei Dimensionen des Buches in der Diskussion der Gegenwart und der Moderne. Und da werden einige Autoren behandelt, neben Paul Valéry und Walter Benjamin sind das noch einige andere. Das ganze Büchlein hat nur 75 Seiten. Davon sind die Hälfte, sag ich jetzt mal, oder knapp 30 Seiten sind Text. Dann gibt es ein umfangreiches, für dieses Buch sehr umfangreiches Literaturverzeichnis und die Darstellungsform ist auch interessant, also nicht so ganz üblich, denn die Fußnoten, die befinden sich nicht etwa hinten oder unter dem Text, sondern links auf sozusagen auf der stiefmütterlichen Seite, würde ich sagen, des Buches. Ist auch also gestalterisch also was Besonderes. Ja, warum stellt sich sozusagen die Frage nach der Ästhetik des Buches und seiner Dimensionalität heutzutage eigentlich wieder neu? Also wir hatten eben schon, ja, das Buch ist wieder en vogue sozusagen. Was ist daran jetzt so brennend, dass man daraus sich wieder vertieft damit befasst? Also seit etwa, ja, genau 100 Jahren ja wieder intensiv.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung und die Möglichkeit hier über das schmale Heft sprechen zu dürfen. Also weshalb heute In diesem schmalen Büchlein geht es eigentlich um die Reflexion über Buchmaterialität um 1920. Und das Interessante ist, dass sich dort sehr genau rekonstruieren lässt, dass plötzlich unterschiedliche Personen, denen das Buch sehr viel wert ist, sehen, dass eigentlich die innovativen ästhetischen Formen im Bereich der Plakatkunst sich schon seit langer Zeit etabliert haben, so dass man dann so Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts zunehmend den Eindruck gewinnt, eigentlich ist das Buch keine ambitionierte ästhetische Form mehr, sondern auch im Bereich der Typografie, das Plakat ist viel anspruchsvoller. Die Zeitungen, die Zeitschriften sind viel anspruchsvollere ästhetische Formate. Und vor diesem Hintergrund tritt dann so etwas ein wie eine Reflexion über das Buch. Und ich glaube, in einer ähnlichen Situation sehen wir vielleicht jetzt in jüngerer Zeit, wo auch wieder vor dem Hintergrund, würde ich sagen, jetzt auch einer breiteren Digitalisierung und auch einer Digitalisierung von Textualität auch wieder erstmal so etwas wie ein, sagen wir mal, Innovationsdruck entsteht. Das heißt also, irgendwie der Eindruck, das Buch und die Art, wie das Buch Texte präsentiert, ist nicht up to date, ist nicht innovativ, ist nicht in irgendeiner Form ästhetisch interessant. Das, was ästhetisch interessant ist, findet woanders statt. Also das erstmal so der Eindruck vielleicht so um 2000. Und dann aber interessanterweise, wie in der Zeit um 1900, auch jetzt wieder ein neuer, sagen wir mal, Anlauf, das Buch neu zu verstehen, neu über das Buch nachzudenken und das Buch als ästhetisches Format gleichsam neu zu fassen und ihm einen neuen Ort letztlich auch zu geben in einem übergreifenden Mediensystem, was sich permanent verändert.
Sie machen also so eine Art Epochenschwelle fest, also von Gutenberg bis zum Plakat, sage ich jetzt mal, und von da an sozusagen wieder der Blick in die Gegenwart, also wenn man jetzt von den 1920er Jahren ausgeht. Ging es denn aber damals wirklich um das Buch als etwas Haptisches oder Haptisches, etwas mit Geruch, mit allerhand Wahrnehmungsqualitäten, oder beschränkte sich da nicht der Blick vielmehr auf einzelne Sachen, zum Beispiel auf die Doppelseite?
Ja, also das ist auch mein Eindruck, dass es in der Zeit um 1900 da noch eine sehr, sehr starke Fixierung, die auch mit den innovativen Plakaten und Zeitungen und Zeitschriften zusammenhängt, eine sehr starke Fixierung gibt auf die Doppelseite. Das heißt also, man versucht dann im Bereich der Lyrik und teilweise auch im Bereich anderer literarischer Form sehr, sehr stark innovativ zu werden in der Darstellung von Typografie auf der Doppelseite. Aber das Buch in seiner Dreidimensionalität, in seinem haptischen Charakter, glaube ich, wird eher jetzt, also jetzt in jüngerer Zeit nochmal neu Gegenstand einer intensiven Reflexion. Sodass man, glaube ich, auch sagen kann, dass je nachdem, wie sich das Mediensystem zu einer bestimmten Zeit verändert, geraten auch unterschiedliche Aspekte des Buches dann in den Vordergrund und werden Gegenstand einer intensiven Reflexion und vielleicht auch ästhetischer Bemühungen. Die Aspekte, die jeweils relevant sind, sind unterschiedliche. Was mir, glaube ich, nur relativ wichtig ist, ist, dass man die Geschichte so erzählt, dass man nicht nur sowas wie Radio oder Fernsehen oder so in den Blick bekommt, wenn man den Eindruck hat, irgendwas verändert sich mit dem Buch, weil sich drumherum was verändert, sondern dass man auch, sagen wir, die Vielzahl an typografischen Medien, die Vielzahl an Medien, in denen Texte zirkulieren, auch viel stärker in den Blick nimmt und auch viel stärker in den Blick nimmt, dass das Buch als Form auch einem Innovationsdruck, sagen wir, einem ästhetischen Innovationsdruck auch ausgesetzt sein kann, der von anderen textuellen Medien kommt. Zum Beispiel von der Zeitschrift, von der Zeitung, vom Plakat und so weiter und so fort. Und es sind nicht immer die elektronischen Medien, die dann, sagen wir, im engeren Sinne neuen Medien zu einer bestimmten Zeit, von denen dann dieser ästhetische Innovationsdruck ausgeht.
Also uns verbindet ja jetzt schon ein bisschen länger dieses Interesse an der Frage, was kann eigentlich ein Buch, was leistet ein Buch, was ist das für ein Gerät, Wie benutzt man das und welche Geschichte kann man seiner Benutzung zusprechen? Carlos Spörhase ist auch Autor, Mitautor im Katalog Textkünste, die Ausstellung, die im Januar hier zu Ende gegangen ist, wo es um die frühneuzeitlichen Seitengestaltungen im Inneren von Büchern ging. Und wenn man sich ein bisschen nur mit dem Thema beschäftigt, kommt man schnell auf das, was er eben gerade auch gesagt hat, dass unter Buch sehr viel läuft. Ja, also das Buch ist vielleicht gar kein guter Ausdruck. Man müsste sich fragen, welches Buch? Was meint man jetzt? Meint man zum Beispiel ein literarisches Buch oder meint man, sehr interessant, ein wissenschaftliches Buch, ja, mit einer Kommentarlogik, die eingebaut ist. Ne? Also ein Buch wie dieses, kleine Heftchen, was sozusagen schon den Unterschied zwischen Text und Fußnoten, die hier wesentlich dazugehören, weil der Text auch beansprucht, eine bestimmte Diskussion abzubilden, muss ich überlegen, wie findet das statt? Und in der Ausstellung, wenn Sie sich erinnern, hatten wir auch, oder wie man im Katalog eben auch noch nachlesen kann, gibt es sehr interessante Seitengestaltungen, die schon aus dem Mittelalter stammen, wo man versuchte, Text und Kommentar auf einer Seite zu versammeln. Hoch anspruchsvolle Gestaltungsaufgaben. So etwas ist etwas anderes als eine Romanerzählung, die vergleichsweise weniger aufwendig ist. Und um es gleich vorweg zu sagen, auch das Telefonbuch war mal ein Buch, ja, aber es war eben noch nie ein besonders interessantes Buch, also als Buch. Ja. Und also glaube ich mal so sagen zu können, wollte jetzt die Telefonbuchhersteller auch nicht nachträglich noch beleidigen. Aber die Frage sozusagen, wenn sie in die Geschichte geht oder wenn sie jetzt geschärft wird durch unseren Umgang mit dem Gedruckten. Und das Lesen ist ja durch die neuen Medien eigentlich eher noch verstärkt worden. Ja, und jetzt kommt natürlicherweise, würde ich denken, die intensive Frage, nicht was wollen wir lesen, sondern wie wollen wir lesen? Ja, wie wollen wir die Dinge zur Kenntnis nehmen? Wie würdest du, also wo würdest du sagen, ist das Buch in einem der traditionellen Sinne tatsächlich uneinholbar durch zum Beispiel Bildschirmtechnologien? Also ich denke jetzt an Editoren wie Roland Reuss oder Wissenschaftshistoriker wie Michael Hagner, die sozusagen der Dreidimensionalität sehr viel Qualitäten zusprechen. Wie sieht deine Definition von Dreidimensionalität aus? Du hast es gerade erwähnt.
Also ich glaube, vor dem Hintergrund jetzt der aktuellen Konstellation wäre für mich heute noch das Buch ein Medium, was sehr, sehr gut geeignet ist, um zu blättern. Es ist eigentlich ein sehr gutes Blättermedium. Das heißt, es erlaubt sehr, sehr schnell auf bestimmte Seiten zuzugreifen, im Rückgriff auch auf einen Index und so weiter und sich so etwas wie eine räumliche Vorstellung zum Beispiel von einem übergreifenden philosophischen Argument zu machen, aber dann möglicherweise auch auf einzelne Argumente dann schnell zugreifen zu können, so dass ich zum Beispiel also schon der Auffassung wäre, dass das Buch als akademisches Medium eigentlich ein sehr, sehr mächtiges Instrument ist. Aber gerade auch ein Instrument, was nicht davon ausgeht, dass die Lektüre in erster Linie eine Lektüre von der ersten bis zur letzten Seite ist, Seite für Seite abschreitend, sondern auch eine Lektüre, die vielleicht springt, eine Lektüre, die unterschiedliche Lektüre, Geschwindigkeiten vorsieht und so weiter. Das ist nicht die Romanlektüre. Und aus dieser Perspektive könnte man, wenn man jetzt etwas polemisch gestimmt wäre, sagen, möglicherweise ist der Roman eigentlich gar nicht geeignet für die, oder gar nicht so gut geeignet für die Buchform, sondern ein Roman, der jetzt nicht philologisch gelesen wird, sondern den man von der ersten bis zur letzten Seite so wegfrisst. Ja, der ist eigentlich auch auf einem E-Reader sehr, sehr gut aufgehoben.
Da muss ich jetzt gleich mal einhaken.
Also das, das wäre eine Position, die man vertreten könnte, weil man diesen Roman dann im Grunde genommen wie so eine Art von Rolle so weglesen kann. Und sobald man ihn zu Ende gelesen hat, legt man ihn auch weg. Ne? Das ist sozusagen eine ganz, ganz häufige Lektürepraxis. Es ist also Romane weglesen und dann auch nicht zu Hause aufbewahren, sondern auf eBay wieder verkaufen oder sowas.
Ja, okay. Ja? Also das, die Leihbibliotheken und die, das ist ja wirklich eine auch historisch sehr bekannte Angelegenheit, dass es einen Buchmarkt gibt für einmal gelesene Bücher, die dann auch sozusagen gleich wieder freigegeben werden für die Zirkulation. Also ich bin auch ein E-Book-Reader. Ich habe keinen englischen Charles Dickens zu Hause. Ich habe das alles von Project Gutenberg mir runtergeladen und habe es da gelesen und finde aber dort dann, trotzdem das bequem ist und man kann das in Urlaub mitnehmen und 10 Bände Dickens auf einem kleinen Ding haben und so, aber ich finde zum Beispiel einen erheblichen Nachteil schon, dass ich nicht richtig navigieren kann in diesem Werk. Ja? Ich habe zwar eine Suchfunktion, das heißt, ich kann, wenn ich an einer Stelle ein Wort finde, wo ich dachte, das kam doch schon mal vor, ja, dann kann ich zurück, dann kann ich suchen, aber dann finde ich notfalls zu viele Stellen, weil ich suchte ja nur vorne. Ich wusste ziemlich genau, wenn ich den Finger rein hätte, ja, dann wüsste ich genau, wo das ist. Ich kann mir auch Dinge merken, also ich kann sie highlighten und dann speichert das Gerät das irgendwo ab. Und das kann ich mir dann auch umständlich auf den Computer tun und dann könnte ich da später auch nochmal nachgucken. Das habe ich auch mal gemacht, aber das hat nicht dieselbe Art und Weise, wie wenn ich mir das mit Bleistift anmale und vorne reinschreibe, die Seitenzahl. Nun könnte man sagen, das ist jetzt, was ich mache, schon ein bisschen ein gelehrter Umgang
mit dem Buch. Ich würde sagen, du bist schon fast ein philologischer Leser. Ja. Gehst dann davon aus, dass du zum Beispiel zum anderen Zeitpunkt nochmal auf diese Lektüre zurückgreifen möchtest, vielleicht einzelne Passagen nochmal liest, vergleichst und so weiter. Und das ist eigentlich schon sehr, sehr nah an einer, würde ich schon sagen, akademischen Lektürepraxis.
Okay, ne? dann würdest du also meiner Freundin recht geben, die sagt, also ich bin, seitdem es wieder gibt, ja, wieder zu einer gewaltigen Leserin geworden, weil jetzt ist es so einfach, an diese Texte heranzukommen. Sie kauft sich die Dinge und lädt sie sich runter, ja, und findet das total praktisch, sie überall hin mitnehmen zu können und sie auch irgendwie unbeschwert und vor allen Dingen auch sehr angenehm lesen zu können. Also man kann die Helligkeit einstellen, man kann die Größe der Schrift einstellen, wenn die Augen müde werden und so. Also wäre das Argument eigentlich überspitzt formuliert, sollen doch die Romanleser zu den elektronischen Lesegeräten gehen. Jetzt ist aber de facto der Fall, dass sie das nicht tun. Sie tun das zu einem gewissen Teil, aber nicht überwiegend. Sind sie jetzt alle in Traditionen gefangen? Das sind wir ja alle, das ist ja klar. Man ändert sich jetzt auch nicht um jeden Preis dauernd. Oder ist dann selbst beim normalen Romanleser, das wäre jetzt eigentlich meine Frage, doch noch eine Präferenz für das gedruckte Buch zu erkennen?
Ja, ich finde, das ist nicht einfach zu beantworten, weil es, glaube ich, den normalen Romanleser in gewisser Hinsicht nicht gibt, sondern also wenn man sich jetzt ansieht, ein Großteil der Genre-Lektüren, also sagen wir Fantasy, Romance, Science Fiction oder so, wird mittlerweile über die Amazon-Plattform runtergeladen, dann direkt auf einen E-Reader drauf. Das heißt, das sind wirklich Texte, die auch sehr umfangreich sind. Das sind dicke Bücher, also wenn wir jetzt von der Textlänge irgendwie ausgehen. Aber die werden weggelesen und nach der Lektüre findet nicht, sagen wir mal, so eine Art von Speichervorgang statt, dass man versucht, die Lektüre für einen späteren Zugriff irgendwie bereit zu halten, sondern danach kommt dann der nächste Teil einer bestimmten Serie, der nächste Teil, der nächste Teil, der nächste Teil. Das heißt also, das ist eine Lektürepraxis, für die, würde ich sagen, sich tatsächlich der E-Reader sehr, sehr gut eignet.
Und würde ja auch dem Feuilleton vergleichbar sein, in dem viele Romane im 19. Jahrhundert erschienen sind,
ja,
als Beilagen oder als Teile von Zeitungen, wo man ja auch davon ausgegangen ist, dass das nicht aufgehoben wurde.
Ja, ja, ja. Nur das Interessante ist, und das wäre jetzt auch ein guter Anknüpfung an das Feuilleton des 19. Jahrhunderts, dass dann bestimmte Texte, die auf diesen Plattformen erfolgreich sind, dann ab einem gewissen Zeitpunkt doch von größeren Verlagen dann aufgegriffen werden und in Buchform erscheinen. Und dann müsste man, glaube ich, irgendwie genau sehen, was da passiert. Es hat sehr, sehr viele unterschiedliche Aspekte. Von Autorinnenseite kann man sehr genau sehen, dass es so eine Vorstellung von kultureller Legitimität gibt, die sehr, sehr eng mit dem materiellen Buch verbunden ist. Das heißt also, dass die Personen, die im Self-Publishing-Bereich sehr, sehr erfolgreich sind und teilweise Erzählungen und Romane in Millionenhöhe verkaufen, sich trotzdem erst zu dem Zeitpunkt als Autorinnen fühlen, in dem das materielle Buch gleichsam greifbar in der Buchhandlung liegt. Also irgendwie scheint die kulturelle Legitimität und der Status sozusagen des Schriftstellers noch daran gebunden. Das wäre jetzt aber eher so die Seite der Herstellung von Literatur. Ich glaube, aus der Rezeptionsseite kann man schon sagen, dass es auch wieder so etwas wie vor allen Dingen dann bei bestimmten Formen hoher Literatur auch so etwas wie eine Aufwertung des literarischen Buchartefaktes wieder gibt, dass die Verlage mehr in die Buchmaterialität investieren, dass die Covergestaltung teilweise auch ambitionierter wird, dass, also wie man sehen kann, würde ich sagen, in den letzten 10, 15 Jahren international Gestalter, die Buchcover machen, zunehmend den Status von Künstlern wirklich bekommen, mit Werkkatalogen und so weiter. Also nicht gleichsam so eine Art von Dienstleister sind im Rahmen eines bestimmten Verlagswesens, sondern tatsächlich, also wie Peter Mandelson beispielsweise, Künstler eigenen Rechts, sodass das Buchcover und die Buchgestaltung einfach für bestimmte Genres der Literatur dann nochmal eine Reemphatisierung der Materialität des Buches mit sich bringt. Als schöner Gegenstand, der, wenn man das jetzt wieder sozusagen an den Buchmarkt anknüpft, möglicherweise auch deshalb schön ist, weil das Buch sehr häufig ein Geschenkartikel ist.
Also da sind wir jetzt in der Kultur des Umgehens mit Büchern, des Lesens von Büchern, und da könnte man sich jetzt fragen, ob diese schöne Gestaltung eigentlich schon die Ankündigung der Nischenkultur ist, in die die Bücher dann abwandern, sozusagen das Handwerkliche, oder ob sie sozusagen noch einmal auf authentische Art und Weise bestätigen, wie wir mit Texten leben. Ja? Also ich denke darüber nach. Ich habe da auch keine Antwort, aber ich denke mir häufig der Unterschied zwischen Text und Buch. Ja? Mhm. Also Texte sind Dinge, die man zum Beispiel auch auswendig lernen kann. Das war ja früher ganz wichtig. Ja? Also viele, zum Beispiel jemand, der die Bibel konnte oder ein anderes heiliges Buch auswendig konnte, der musste gar nicht das Buch haben. Der hatte den Text intus. Ja, bei Gedichten war das noch bei der Generation meiner Eltern so, dass sie das auswendig konnten. Bei mir war das schon nicht mehr so, dass man das verlangte überhaupt in der Schule. Also Texte haben ein, wenn man jetzt mal vom Text her geht, dann gibt es ein Leben auch tatsächlich ohne Materialität. In der Erinnerung, in der Erzählung. Wie häufig zum Beispiel rede ich über Bücher, die ich gar nicht gelesen habe, wo ich aber darüber gelesen habe und wo ich mich durchaus nicht scheue, sozusagen eine Auseinandersetzung mit anderen zu suchen, einfach weil ich an Rezensenten wieder kaue und mir dann irgendwie noch Dinge dabei denke. Ja? Also die Anwesenheit von Texten in unserem Leben würde ich mal als ein Reich der Freiheit betrachten. Ja? Also die Texte sind frei, in verschiedene Gedächtnisse zu wandern, und Gedächtnisse sind frei, sich im Reich der Texte irgendwie zu bedienen. Das ist eine gigantische intellektuelle Monadologie, da sind alle Verkehrsformen möglich. Bücher sind schon sozusagen kulturell fest, hängen an symbolischen Ordnungen, ist schon alles sehr viel langsamer und sehr viel stabiler und mit sehr viel mit Autorität verbunden und so. Ja. Ist es nicht eigentlich, also ich weiß nicht, ob ich daraus jetzt eine Frage destillieren kann, aber ich will vielleicht mal so fragen, du hast dich in deiner Habilitationsschrift, die demnächst rauskommt, ja, mit diesem, wie heißt sie nochmal, Format der Literatur, genau, mit Texten zwischen 1740 und 1830 beschäftigt. Also mit großen, ich nehme an, mit großen, bedeutenden literarischen Texten. Ja, also vielleicht kannst du das als Beispiel wählen, wenn du möchtest. Wo ist das Format, also dieses irdische Buchformat, ja, wichtig? Wenn ich den Schiller heute lesen will, muss ich den doch nicht in der alten Ausgabe lesen, habe ich doch keinen Vorteil davon, oder?
Jetzt muss ich überlegen, wie ich darauf antworte, weil du sozusagen eine sehr, sehr allgemeine Perspektive aufgeworfen hast, die, glaube ich, nicht richtig ist. Also, und zwar die Perspektive, dass es gleichsam die abstrakten Texte gibt, die in irgend so einem unbestimmten Reich gleichsam schweben. Und dann entscheiden sich unterschiedliche Personen zeitweise dazu, das zum Beispiel in Buchform zu materialisieren. Und zu sagen, jetzt packen wir es aber mal in ein Buch. So. Und ich glaube, das ist insofern nicht richtig, als man es, glaube ich, umdrehen muss. Also ich glaube, Texte sind immer schon materialisiert. Sie kommen schon immer in, und sei es der Körper, ja. Sie sind immer schon sozusagen abgelagert in bestimmten Trägermedien. Und sagen wir mal, die wissenschaftliche Vorstellung, dass es so etwas wie einen abstrakten Text gibt, ja, der gar nichts mit den Trägermedien zu tun hat, ist im Grunde genommen eine nachgeordnete Sache. So würde ich es eigentlich verstehen. Ja. So dass wir aus meiner Perspektive eigentlich immer davon ausgehen müssen, dass wenn wir einem Text begegnen, er immer schon in einem bestimmten Trägermedium, in einem bestimmten medialen Format uns entgegentritt, das möglicherweise diesen Text und die Art, wie wir mit diesem Text umgehen, stark prägt. Ja, das wäre im Grunde die Voraussetzung, sodass es dann tatsächlich zum Beispiel einen großen Unterschied machen würde, um jetzt mal dein Beispiel aufzugreifen, was ich sehr gut fand, also ob wir einen bestimmten Roman im 19. Jahrhundert, der vielleicht textuell identisch ist mit der Buchfassung, ob wir diesen Roman in Zeitschriftenform lesen, mit, sagen wir, immer eine Woche Abstand von Kapitel zu Kapitel, ja, oder ob wir das dann gleichsam schon als vollständigen Text vorliegen haben. Ich möchte ein Beispiel, weil du das Gelehrte genannt hattest, geben, für diesen Sachverhalt. Als Fichte nach Jena geht, hat er im Grunde genommen und seine erste Vorlesung dort halten soll, hat er die Vorlesung noch nicht fertig. Das heißt, während er die Vorlesung hält, schreibt er die Vorlesung und diese Vorlesung wird Woche für Woche gedruckt und die Studierenden können sich das dann beim Drucker abholen. Ja, also Woche für Woche. Und am Ende des Vorlesungszyklus können sie also diese einzelnen Bogen, die sie sich kaufen, zusammenbinden lassen zu einem Buch. Und dann haben sie tatsächlich das Buch. Schelling macht es eigentlich teilweise ganz ähnlich. So, warum ist es relevant? Ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied, ob man als Student in eine Vorlesung geht und im Grunde genommen das totale Artefakt schon hat, weil das erlaubt einem nämlich bestimmte akademische Lektürepraktiken zu vollziehen, nämlich die kursorische Lektüre. Man kann erstmal ins Inhaltsverzeichnis gehen, man blättert durch, man blättert hin, man blättert her, schaut, worum geht's ja eigentlich, und dann entscheidet man sich, bestimmte Aspekte zu fokussieren. Man fängt vielleicht gar nicht bei der Einleitung an, sondern am Schluss oder so. Diese Lektürepraxis kann man aber gar nicht vollziehen, wenn man die Vorlesung Woche für Woche bogenweise bekommt. Da ist man gleichsam darauf angewiesen, der spezifischen Folgeordnung, die vorgegeben ist, gleichsam sklavisch zu folgen. Das heißt, zwei ganz unterschiedliche Lektürepraktiken, ich würde sagen auch zwei ganz unterschiedliche intellektuelle Umgangsformen mit Wissen, die sehr, sehr stark davon abhängen, in welcher Form dieses Wissen sich materialisiert und in welchem Format es uns eigentlich dann in einer bestimmten Situation begegnet.
Ja, das schien mir jetzt sehr aufschlussreich. Ich möchte auch noch mal eine Frage in die Richtung Text und spezielles Format stellen. Und zwar auch in Bezug darauf, dass ja hier im Haus auch ganz viel Bücher digitalisiert werden und Sie auch im Buch, glaube ich, an einer Stelle die These aufstellen, dass das ja doch zu einer rechten Verflachung beiträgt. Also das Buch heißt ja auch Linie, Fläche, Raum halt und betont ja die dritte Dimension halt, die damit sozusagen dann auch passé ist. Jetzt wurde sogar schon die vierte Dimension, also die Erinnerung irgendwie daran nochmal thematisiert. Was ist denn nun diese Verflachung? Können Sie das nochmal näher spezifizieren? Also meint das jetzt nur, dass wir es auf einem flachen Bildschirm ablesen können? Ist das damit gemeint? Sicher nicht.
Also das ist im Netz gibt es ganz unterschiedliche Formen, die Dreidimensionalität des Buches darzustellen. Also teilweise findet sich dann so etwas wie so Seiten irgendwie. Also da wird sozusagen nach Buchförmigkeit simuliert. Manchmal versuchen Bibliotheken mittlerweile auch sogar schon die Dreidimensionalität des Buchartefaktes in irgendeiner Form anspruchsvoll darzustellen. Aber für eine bestimmte Zeit der Digitalisierung kann man, glaube ich, sagen, dass das Buch reduziert wurde auf eine Abfolge von Doppelseiten. Eine Doppelseite nach der anderen. Das heißt also, dass das Buch einen Schnitt hat, konnte man dem Digitalisat eigentlich nicht entnehmen. Dass es einen Rücken hat, konnte man ihm nicht entnehmen. Wie dick das Buch ist, das alles waren Merkmale, die man dem nicht entnehmen konnte. Und ich glaube, also bestimmte ambitionierte Projekte versuchen das jetzt irgendwie doch noch mit in die Digitalisierung, beispielsweise in Dresden wird es auf eine interessante Weise gemacht, das irgendwie noch zu berücksichtigen. Aber ich glaube, die Tendenz war am Anfang da. Ja.
Was mich an solchen Formen oftmals stört, ist, dass es nicht mehr zum Medium passt halt, also sondern dass es sozusagen ausgeborgt ist von einem früheren Medium und jetzt in nostalgischer oder gewohnheitsmäßiger Manier dann einfach übernommen wird, aber nicht zu dem passt, was wir eigentlich mit der Digitalisierung machen könnten halt. Wir brauchen jetzt das Material nicht. Das ist nur die Erinnerung an etwas, ja, was eigentlich schon vergangen ist. Haben Sie da eine Vorstellung, wie denn eine adäquatere Variante der digitalisierten Textverarbeitung, die gleichwohl auch eine Art von Dreidimensionalität eventuell umfasst sein könnte?
Aber eine Dreidimensionalität, die keine buchförmige mehr wäre, oder?
Ich will da mal kurz ergänzen. Also das, was jetzt besprochen wurde, sind die Probleme der Retro-Digitalisierung. Das heißt, ja, sehr verräterisch, dass Bibliotheken, als sie anfingen, Bücher in andere, in Sekundärformen zu überführen, das fängt mit der Mikroverfilmung an, dann überhaupt den Umschlag gar nicht mitfotografiert haben. Den richtigen Umschlag haben sie sogar weggeworfen, aber sie haben auch gar nicht mal den Einband oder so fotografiert. Darüber hat sich Nicholson Baker berühmterweise schon sehr, sehr aufgeregt. Das bezieht sich auf die Zeit der 50er, 60er, 70er Jahre, als man Mikro verfilmte und verfischte. Aber es wurde auch gerade im vorletzten Jahr bei einer Tagung in Wolfenbüttel festgestellt, dass bei der Digitalisierung von gedruckten Werken tatsächlich auch jetzt noch viele Bibliotheken sozusagen versuchen, den Text zu geben und gar nicht den Eindruck zu erwecken, dass das mal ein Buch war mit Einband. Das hat sich jetzt meistens geändert. Gerade jetzt gestern war in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel von Johann Schlohmann drin über digitale Präsenzen, jetzt von nicht retro-digitalisierten, sondern von neu, also sozusagen ursprünglich digitalen Büchern, und er hat dann diese verschiedenen Weisen besprochen, wie man sich im Text zurechtfindet über den Schieberegler, der einem ungefähr sagt, an welcher Stelle des Buches man sich befindet. Also ich wollte dich jetzt mal fragen, was die Dicke, unser Thema heißt ja Bücher dick und dünn. Warum müssen bestimmte Bücher dick sein? Also ich kann mich gar nicht enthalten, gleich eine Hypothese abzugeben. Ja, ich glaube, dass das Buchformat auch einen gewissen gedanklichen Umfang hat. Ich glaube, dass die Kritik der reinen Vernunft zum Beispiel nicht kürzer hätte sein können. Ja, und ich glaube auch, dass Krieg und Frieden nicht hätte kürzer sein können. Ja, das hat so seinen Rhythmus, die Geschichte, das Gewicht der Personen, der Gedanken darin und so weiter. Also natürlich ist es etwas hypothetisch, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie das anders aussähe. Ja, vielleicht gibt es so Reader's Digest Versionen von dem. Aber ich glaube, da gibt es eine gewisse Äquivalenz. Kein Schriftsteller, der eigentlich ein Ökonom der Worte ist, schreibt mehr als er muss, würde ich mal so behaupten. Allerdings gibt es das Beispiel, das du selber einmal gebracht hast, von Wallenstein, also von Schillers Wallenstein, der beim Schreiben länger geworden ist, als er je hätte aufgeführt werden können. Was passiert da? Also sag mal was zur Dicke.
Also zur Dicke, ich glaube, an erster Stelle müsste man unterscheiden die Länge des Textes, ne? Also dann und die Dicke des Buches. Also das eine wäre sozusagen ein textuelles Merkmal, und das andere eines des materiellen Buches. Und das ist ja schon auch eine interessante Frage erstmal, in welchem Verhältnis beides steht und wie Verlage teilweise versuchen, aus kurzen Texten dickere Bücher zum Beispiel zu machen. Ganz häufig in der Essayistik ist das so, dass man Essays publizieren möchte, die sind relativ schmal, Genau. Und die müssen dann aber in irgendeiner Form dicker gemacht werden, weil es aus der Perspektive vieler Benutzer so etwas wie ein Mindestumfang eines Buches gibt. Müssen lange Texte oder dicke Bücher lang oder dick sein? Also ich glaube, das ist eine sehr, 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 sehr interessante Frage und die muss man, glaube ich, dann auch wieder ganz, ganz unterschiedlich beantworten im Hinblick auf also wovon man spricht, ne? Also ich würde sagen, Kritik der reinen Vernunft, da wäre die Frage, also inwiefern das, was um 1800 Philosophen als ein System verstehen, einen bestimmten Umfang haben muss. Ja, also inwiefern ein bestimmtes gleichsam Genre einen bestimmten Umfang verlangt. Oder für heute eine Habilitation. Ja, die Habilitationen werden immer dicker. Womit hängt das zusammen? Ne, aber offenbar ist es nicht mehr möglich, wie um 1900 mit, sagen wir mal, 120 Seiten oder so in der Regel sich zu habilitieren. Also auch da, glaube ich, gibt es bestimmte Tendenzen des umfangreicher Werdens, die aber mit sehr, sehr spezifischen sozialen Kontexten zu tun haben. Wenn wir jetzt zur Literatur wechseln, würde ich sagen, gibt es schon, also du hast Tolstoi genannt, irgendwie so eine Art von Vorstellung, dass welthaltige Texte, die in irgendeiner Form beanspruchen, eine Epoche abzubilden, dass die auch mit einem gewissen Umfang aufwarten müssen. Ja, also ich glaube, das kann man schon sagen. Das heißt also, dass irgendwie Texte, die eine bestimmte mimetische Dimension haben, die etwas auffangen wollen von der Welt, dass die einen bestimmten Mindestumfang haben müssen.
Und aber Kafka ist sehr kurz.
Genau, aber die Frage ist eben, ob dann eben dieses Verhältnis, was Kafka hat, also dann tatsächlich so ein Abbildungsverhältnis sein soll. Ne? Also ich denke jetzt eher an etwas wie, also sagen wir jetzt irgendwie Proust oder so, die Recherche. Da wird sozusagen sehr, sehr viel an Gesellschaft, an Kultur, an Geschichte wird eingearbeitet, um so etwas wie ein auch Panorama einer bestimmten Zeit dann zu präsentieren. Und das setzt vielleicht einen bestimmten Umfang voraus. Ich glaube, also das heißt nicht, dass Kafka nicht auch versuchen würde, etwas über die Welt zu sagen oder etwas vielleicht sogar sehr, sehr Relevantes und Wichtiges über die Welt zu sagen, aber es funktioniert im Grunde genommen auf eine andere Weise. Es funktioniert auf eine abstraktere Weise möglicher.
Ja, gut, aber ne, das ist jetzt relativ langweilig, Entschuldigung, aber es gibt kurze Texte wie Gedichte, die können extrem welthaltig sein. Ja, es gibt sehr lange Texte, also es gibt mit anderen Worten alles. Gibt es da in dieser Geschichte sozusagen der Produktion von längeren und kürzeren Texten, von dickeren und dünneren Büchern, gibt es da etwas, was uns heute sozusagen die digitale Welt verachten lässt? Das wäre jetzt die Frage. Also gibt es aus dieser Tradition, dieser sozusagen in jeder Bibliothek abgebildeten Verschiedenheit etwas, was wir verlieren, wenn wir die Darstellungsform wechseln? Das würde mich einfach interessieren.
Jetzt wären wir wieder beim Buch. Ja, genau. Aber da würde ich sagen, also es gibt unterschiedliche Vorstellungen von Welthaltigkeit. Und es gibt einerseits eine bestimmte Idee von Welthaltigkeit, die im Grunde genommen versucht, die Totalität einer bestimmten Epoche oder einer bestimmten historischen Konstellation einzufangen. Aber die trotzdem, und jetzt kommt sozusagen dieser Totalitätsaspekt, das in einem abgeschlossenen Sinne irgendwie zu machen versucht. Und da kommt wieder das Buch, glaube ich, mit hinein, weil es als materielles Artefakt eben doch sehr, sehr stark so etwas wie ein Anfang und ein Ende markiert und selbst als Gegenstand irgendwie so etwas wie eine auch haptisch greifbare Totalität ist. Ja?
Es gibt ja ganz konkrete Gründe, warum Bücher zum Beispiel 20 Bogen dick sind. Ja? Das war nach 1819, war die sogenannte es gab zwei Zensurformen, die Vorabzensur und die Hinterherzensur. Und die Hinterherzensur setzte voraus, dass, also die Zensoren haben gesagt, also wenn es so dick ist, ja, wie 20 Bögen, das sind 320 Seiten, dann wollen wir es erst sehen, wenn es raus ist, nach dem Motto, das kann unmöglich so viel Schaden anrichten. Ja? Was dann der Verleger von Heinrich Heine eben getan hat, ist sozusagen mit Heine, mit dem Schriftsteller, der durchaus Kritisches zu sagen hatte, so lange dran zu arbeiten, bis es irgendwie über 20 Bögen kam, damit man die Chance hatte, in einer gewissen kurzen Zeit, bis die Zensoren dann aufmerksam darauf wurden, die Sachen zu verkaufen. Das sind ja jetzt mal so historisch spezifische Bedingungen, warum Dichter plötzlich angefangen haben, dicke Dinger zu machen. Ansonsten würdest du, wenn ich das richtig verstehe, sagen, wir erlauben in unserer Kultur sehr viele Formen, wie Literatur erscheint, und auch Dichter und Verleger sind sozusagen, ja, sagen wir mal, kreativ darin, auch Verschiedenes auszuprobieren. Ja? Ist es dann diese Verschiedenheit, die es auch sozusagen jetzt, die man besonders in der jetzt natürlich sehr ausgeprägten Buchkultur geerbt hat, die etwas, einen Wert an sich darstellt?
Also das finde ich sehr, also ich glaube, es gibt auf jeden Fall, also die von dir genannten äußeren Restriktionen, wie beispielsweise Zensur, die dann dazu führen, dass es diese Umfangsbegrenzung gibt. Aber was mich, glaube ich, dann noch mehr interessieren würde, wäre, ob es jetzt aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive gesprochen, ob es poetische Gründe dafür gibt, dass dieser Umfang dann eben so ist, wie er ist. Und ich glaube schon, dass es zum Beispiel im Bereich des Romanes so in jüngerer Zeit so etwas wie einen poetischen Maximalismus gibt, dass man gleichsam versucht, die Totalität einer chaotischen Welt in Buchform irgendwie nochmal hineinzubringen. Und dass dieser Anspruch dann eben auch eng verbunden ist mit einem großen textuellen Umfang und dann eben auch mit dem Bücherklotz, ja, mit dem Bücherklotz, der dann durch seine Materialität gleichsam uns auch so etwas wie eine Überforderung, ja, eine Zumutung in irgendeiner Form entgegensetzt, ja. Also das heißt, das verbunden dann auch mit einem Gestus dem Leser gegenüber, vielleicht schaffst du es gar nicht. Ne? Also sagen wir jetzt von David Foster Wallace Infinite Jest oder so. Also Bücher, die gleichsam sagen, ein Großteil von euch wird es gar nicht schaffen, mehr als ein Drittel von mir zu lesen. Ja, also die gleichsam als die schon materiell eine Überforderung sind, von ihrem Umfang eine Überforderung sind und wo sich im Grunde genommen dann, wie soll man sagen, also die Leserschaft dann trennt zwischen denjenigen, die es geschafft haben und denjenigen, die es nicht irgendwie geschafft haben. Also eine Art von so eingebautes Moment irgendwie der Leserselegierung.
Ja, das ist
Also dieser Maximalismus, glaube ich, ist sehr, sehr interessant, weil er sich auch in anderen kulturellen Bereichen finden lässt. Also von einer Schläf beispielsweise das Sportstück, also um jetzt zum Bereich des Dramas irgendwie kurz überzugehen, von Elfriede Jelinek, ein Stück, was dann teilweise in manchen Aufführungen an die 10 Stunden irgendwie heranging, ist ganz klar, also da schmilzt das Publikum von Stunde zu Stunde ab. Letztlich geht es ab einem gewissen Zeitpunkt auch darum, wer es schafft, sich diesem Umfang, diesem Textumfang, dieser Dauer auszusetzen und das durchzustehen. Und die am Schluss übrig bleiben, also etwa ein Drittel, sagen wir, die sind dann sowas wie Fans, ja, also die sind dann vollkommen fanatisiert auf eine gewisse Weise auch, ja. Also so, dass man, glaube ich, da auch sehen kann, dass die Zumutung des Umfangs auch dazu führt, dass sagen wir, dass bestimmte Affekte vielleicht dann auch freigesetzt werden und bestimmte emotionale Haltungen dann freigesetzt werden, die vielleicht bei anderen Umfängen gar nicht erst eine Rolle zu spielen beginnen.
Also das ist sicher das andere Ende vom autonomen Leser, den ich also zum Beispiel mit Marcel Proust oder Hermann Hesse dann verteidigen würde, die gesagt haben, ich lese. Wenn ich lese, ich lese. Dieses Buch, ja, das muss mir zu Diensten sein. Ja. Ich lese von vorne nach hinten und dann finde ich das nicht gut. Und wenn ich das nicht merke, sagt der Hermann Hesse, dann vergesse ich es einfach. Ja. Er hat gesagt, also ich kann mir maximal irgendwie 10 Bücher merken, sagt er, so über mehrere Jahre hinweg. Und die lese ich dann auch öfters, hat er gesagt. Ja. Und die anderen, also gesagt, ich lese hunderte von Büchern, die ich alle wieder komplett vergesse, sagt Hermann Hesse, der wirklich sehr viel gelesen und auch rezensiert hat. Diese Kraft eigentlich, dass, also der Anspruch auch, den der Leser hat, dass die Bücher seine Ware sind, ja, dass sie sein Gegenstand sind, das ist natürlich nur zusammenzudenken damit, dass diese Ware, dieses Ding auch irgendwie eine große Attraktion ausübt, die bis dahin gehen kann, dass man sich sozusagen zur eigenen Überwältigung eingeladen fühlt. Ja, das ist schon gut. Ja.
Also die Überwältigung wäre ein Moment irgendwie, etwas anderes, was man glaube ich auch schon sehen kann, ist, dass es bei bestimmten umfangreichen Romanen so ist, dass sie eine bestimmte Sogkraft entwickeln, die vielleicht auch bei kürzeren Erzähltexten sich so nicht einstellt. Ja, also dass man sich gleichsam hineinziehen lässt in eine bestimmte Welt, in eine bestimmte Familienkonstellation, in eine bestimmte generationelle Konstellation und dann gleichsam mit diesen Protagonisten dann lebt und vielleicht auch, also für eine gewisse Zeit, ja, seines eigenen Lebens Zeit mit diesen Personen dann verbringt, so dass sich im Grunde in der Rezeption dann auch so etwas wie die erzählte Welt und das eigene Leben so zu vermischen beginnen, sich Beziehungen plötzlich herstellen zwischen dem, was man so gelesen hat, über die Protagonisten und einem selbst und so weiter. Auch das sind, glaube ich, Effekte, die sich erst einstellen können ab einem gewissen Umfang. Ne?
Aber das bedeutet jetzt tatsächlich, dass die Buchgeschichte auf die Literaturgeschichte zurückführt. Ja, also jetzt reden wir darüber, was wir und wie wir lesen, und jetzt müssten wir eigentlich anfangen zu differenzieren, was für unterschiedliche Texte es gibt und was sie mit uns machen.
Ja.
Vielleicht ist das der Moment, wo wir auch Fragen aus dem Publikum einladen. Das Publikumsmikrofon wäre dieses hier.
Ja. Herzlich willkommen in Leipzig, Herr Kollege. Ich bin Siegfried Lokatis und mache hier die Buchwissenschaft.
Direkt rein? Ja, mir fallen ein paar ganz pragmatische Gründe ein, ähnlich wie das Schöne mit dieser Zensurvorschrift, wo man einfach dicke Klopper machen musste. Neulich habe ich mit ein paar Verlegern aus der DDR gesprochen. Da war das in den Lektoraten so, dass ein Lektorat einfach 5 Bücher machen durfte. Und dann haben die einfach 4 Romane von Thomas Bernhard in ein Buch getan. Und dann wurde das gezählt als ein Roman und dann konnten sie noch 4 Bücher mehr machen. Und sonst, wenn sie die alle verbraucht hätten dafür, war das nichts. Eine zweite Sache, die ich erfahren habe, die Russen, die waren gefürchtet wegen ihrer Länge. Also der Stille Don, diese 3 Bänder, es gibt unendlich viele 3- und 4 Bände. Und mir hat mal jemand gesagt, das liegt einfach daran, in Russland werden die Autoren nach Seiten bezahlt. Da guckt keiner drauf, also das sind eigentlich gar nicht so rein textuelle Gründe. Und ähnlich ist es ja mit den Reihen. Ne? Wenn du also eine Buchreihe hast, dann darf das Buch einfach nur 180 Seiten lang sein. Aber wenn ein Text dann nur 120 ist, muss der Autor eben 60 dazu schreiben. Also diese ganz pragmatischen Gründe gibt es immer auch.
Ja, absolut. Also diese pragmatischen Gründe sind auch sehr, 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 sehr wichtig. Also ihre Hinweise noch zu ergänzen. Also ein Beispiel ist Infinite Jest, wo die Hersteller dann beim Fischer Verlag sagen, das Buch ist genau so dick, dass es noch durch die Bindestraße gerade passt. Das heißt, es hätte nicht 1 Millimeter dicker irgendwie sein können. Also im Herstellungsprozess gibt es natürlich sehr, sehr viele Rücksichten dort, die wichtig sind. Auch bei der Einteilung in Bänden, wenn man jetzt auch also nicht nur an die mehrbändigen Romane denkt, zum Beispiel auch an Werkausgaben, ja, also Werkausgaben, wo man sehr deutlich sehen kann, dass es zum Beispiel Goethe und Schiller in irgendeiner Form der Auffassung sind, dass so eine Art von Umfangsähnlichkeit der einzelnen Bände in den Werkausgaben gewährleistet sein muss. Das heißt also, wenn die im Regal stehen, soll nicht der erste Band der Werkausgabe 100 Seiten haben und der zweite dann 600 und der dritte 150, sondern irgendwie wird so eine Art von Gleichmäßigkeit angestrebt. Also das hat Herstellungsaspekte, aber es hat, glaube ich, auch so etwas von Buchästhetik und der Anmutung dann der Bücher im Regal. Vielleicht auch etwas von sagen wir mal einer gewissen Homogenisierung des gesamten Textkorpus im Rahmen der Werkausgabe. Also ich glaube, also Sie haben vollkommen recht. Es spielen immer auch diese herstellerischen, verlegerischen Aspekte eine sehr, sehr wichtige Rolle. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es, glaube ich, eben auch dann sehr interessante poetische Gründe dann gibt dafür, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller dann ihre Werke dann auch umfangreicher oder weniger umfangreich gestalten, beziehungsweise dann auch in der Buchform dicker oder dünner präsentiert sehen möchten.
Ja. Ich denke, das ist etwas, worum man ringen muss. Worum man mit diesen Verlegern ringen muss, um das durchzusetzen, dass also diese poetischen Gründe auch durchschlagen. Also ich gebe jetzt noch mal ein Beispiel aus der Welt der DDR, was unglaublich ist. Die Tucholsky-Ausgabe durfte auf keinen Fall dicker sein als die von Johannes R. Becher. Da wurde dann ein Band einfach ausgelagert, damit die Tucholsky-Ausgabe nicht dicker wurde als die Ausgabe von Johannes R. Becher. Ich kenne aber ein ganz aktuelles Beispiel. Wir haben mal ein Buch gemacht über Zeitschriften in der DDR im Christoph Links Verlag. Das ist wirklich schön. Das möchten eigentlich viele lesen. Aber es wog irgendwie 1050 Gramm und war dadurch über dem Postgewicht. Und dadurch kann man das als Verlag nicht mehr verschicken. Und da müsste man also irgendwie was rausstreichen, was aus irgendeinem Grund nicht geht, und dann könnte man das Buch nachdrucken. Aber das ist tatsächlich, die bezeichnen das als einen unglaublichen Fehler des Verlages, dass die ein Buch einfach aus Versehen zu dick gemacht haben.
Ja, ich wollte noch mal an einem Punkt nachfragen. Sie hatten vorhin gesagt, oder Sie hatten sehr eng Textualität und Materialität miteinander verknüpft. Das fand ich außerordentlich interessant, da würde ich Sie gerne noch mal ein bisschen drauf festnageln. Also, dass im Grunde Texte nicht freischwebend existieren, sondern sozusagen immer nur in ihrer Materialität erscheinen können. Was ja im Grunde auch bedeutet, dass ein und derselbe Roman als Taschenbuch, als gebundenes Buch, als E-Book, dass das eigentlich jeweils unterschiedliche Texte sind und nicht ein und derselbe Text in unterschiedlicher Form. Können Sie diesen Gedanken noch ein bisschen ausführen und noch ein bisschen begründen? Das würde mich einfach interessieren.
Ja. Ja, also sehr, sehr gerne. Ich glaube, was sehr interessant ist, ist, wenn man das Ganze dann auch, sagen wir, im international sich ansieht, da wird es dann noch deutlicher, wenn man sieht, wie nicht nur zwischen den Medien, sondern auch zwischen unterschiedlichen kulturellen Bereichen, dann natürlich immer noch verbunden mit der Übersetzung, die Materialität dieser Buchartefakte sich verändert und ein bestimmter Text, der in einem Ausgangskontext vielleicht eine wissenschaftliche Studie war, dann durch die neue materielle Gestaltung in einem anderen sozusagen Wissenschafts in einem anderen kulturellen Kontext dann plötzlich ein Essay wird. Das heißt, ein Text, der von einem größeren Publikum wahrgenommen wird, der zum Beispiel als politisch relevant wahrgenommen wird, alles Dinge, die vorher in dem Ausgangskontext gar nicht der Fall waren, ja. So dass man, glaube ich, schon irgendwie, also wie Sie auch sagen, also viel, viel stärker diese Materialität berücksichtigen muss, um jeweils zu situieren, wie Texte funktionieren in bestimmten kulturellen Bereichen und welche Umgangspraktiken sich daran dann anschließen. Und wenn man sich jetzt beispielsweise allein ansehen würde, also wirklich nur um ein Beispiel zu nennen, wie Moby Dick, wie sich sozusagen die Texte, wie Moby Dick in unterschiedlichen, ganz, ganz unterschiedlichen Materialisierungen in der Welt als Roman zirkuliert, ja, und sich allein ansieht, wie der Wal auf den Covern dargestellt ist, ja, also dass man sehen kann, dass der Wal eigentlich immer freundlicher wird, ne? Und das ist jetzt nur sozusagen ein ganz kleiner Punkt, aber da stellt sich zum Beispiel die Frage, also was sagt das eigentlich über die Rezeption oder erlaubt uns vielleicht über die Rezeption auch sagen in der Geschichte von Moby Dick irgendwie zu sagen, wenn sich diese gestalterischen Aspekte irgendwie verändern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, da nicht zu sagen, das sind äußerliche Merkmale, die eigentlich keine Rolle spielen. Wir lesen eigentlich nur den Text, sondern das sind alles Momente, die dann also die dazugehören und die man eigentlich nicht abkoppeln kann von unseren Umgangsformen damit.
Mein Name ist Schmidt, ich bin am Deutschen Buch- und Schriftmuseum an der Deutschen Nationalbibliothek für Papiergeschichte zuständig und sammelt seit 25 Jahren en masse Musterbücher und so weiter von Papierfabriken, Papiergroßhändlern und so weiter. Und wir haben so schätzungsweise Muster von ungefähr 100.000 Papierqualitäten irgendwo in Reichweite, in der Hoffnung, dass sich mal irgendjemand ganz intensiv dafür interessiert. Und was natürlich immer auffällt, ist die Extreme beim Papierangebot, um jetzt sozusagen die dritte Dimension zu steuern. Also diese Volumenpapiere auf der einen Seite, anderthalbfaches Volumen etc., damit man einen Text richtig auf einen passenden Buchrücken aufblähen kann, dass das überhaupt eine verschenkbare Einheit wird. Ist ja sehr oft dann bei so Geschenkbüchern, dass sowas passiert. Und auf der anderen Seite natürlich diese ganze Qualität der Dünndruckpapiere, wo man ja einfach schauen muss, dass das zunächst mal eine Geschichte war, die auch sehr stark mit Taschenausgaben vom Neuen Testament und Ähnliches zu tun hatte. Ja. Das Buch, das einen jeden Tag begleiten können sollte. Und dann zum Beispiel von Klassikerverlagen ja übernommen worden ist. Das geht los mit Insel, Artemis und Winkler und so weiter, solche Ausgaben. Und heute werden die Bücher verramscht und keiner weiß es mehr zu schätzen, was eine Dünndruckausgabe eigentlich mal für ein heiliges Gut war, das partizipiert hat an der Materialität einer Reiseausgabe des Neuen Testaments. Also das wäre so eine Dimension, die man vielleicht auch nochmal hinterfragen sollte, wie weit diese Qualitäten kulturell auch besetzt sind.
Ja.
Ich wollte bloß noch in Ihre Diskussion noch einen kleinen Aspekt reinbringen. Letztes Jahr ist ja bei Suhrkamp dieses philosophische Werk von der Bildfläche erschienen, der Manfred Sommer, der Phänomenologe. Und nichts hat mich in meiner Tätigkeit eigentlich so fasziniert wie dieses Buch, das erstmal fragt, warum ist alle Natur nicht rechtwinklig und warum ist alles, was wir kulturell machen, am Ende dann in rechten Winkel reingestellt, Hochformat, Querformat oder quadratisch.
Ja, ja.
Und da passiert eigentlich das Faszinierende. Er führt es ja zurück bis auf die Steinzeit und sagt, das hat was mit Ackerpflügen und Weben zu tun. Kette und Schuss und die Linien ziehen. Hochspannend. Und das ist jetzt eigentlich, wenn man das akzeptiert, glaube ich, das Faszinierende, was jetzt passiert, dass ein E-Text plötzlich vom Querformat beim Lesen auf Hochformat springen kann, weil die Leute es nicht mehr auf dem Tablet angucken, sondern auf dem Smartphone etc. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist im Moment eine Sache, die mich selbst auch ein bisschen Meschugge macht. Ich arbeite an einer virtuellen Ausstellung und ich weiß nicht mehr, wie die Leute das hinterher angucken werden.
Ja.
Und beim Buch hatte ich eine Vorstellung, wie Layout aussieht. Sind solche Gedankengänge für Sie mit Ihrer Thematik zugänglich?
Ja, auf jeden Fall. Um beim letzten anzufangen, also ich fand auch das Buch von Herrn Sommer sehr, sehr, sehr interessant, auch wenn ich die Herleitung im Neolithikum, also ich weiß nicht genau, ob die mich wirklich überzeugt hat, aber es ist, glaube ich, was Sie auch sagen, es ist sehr, sehr interessant, dass das materielle Format tatsächlich den Vorzug hat, dass derjenige, der die topografische Gestaltung macht, sehr, sehr genau weiß, in welchem Rahmen er sich bewegt. Und das ist, glaube ich, schon eine der großen Herausforderungen jetzt dieser neuen Realität mit ganz unterschiedlichen Lesegeräten, dass derjenige, der so etwas wie Typografie gestaltet, nicht mehr mit einem festen Format operieren kann, sondern eine Vielzahl von Formaten im Blick behalten muss. Und insofern dann auch, sagen wir, in seiner Gestaltung mit einer ganz anderen Aufgabe konfrontiert ist als zuvor. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Also warum die Bücher rechteckig sind, wäre auch eine Frage, über die man dann also im Zuge der Überlegung von Sommer weiter nachdenken könnte. Zumindest die meisten Bücher rechteckig sind. Das hat sicherlich auch viele Herstellungsgründe. Herr Lokatis hatte das ja auch nochmal in den Vordergrund gerückt.
Aber um zu dieser Papierqualität zurückzukommen, die Sie am Anfang genannt hatten, das, glaube ich, ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Und da frage ich mich aber, und wirklich als ganz offene Frage, wie kann man eigentlich, sagen wir mal, die Assoziationsräume, ja, die haptische Qualitäten haben zu einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur, wie kann man die eigentlich historisch, also wie kann man denen eigentlich so historisch habhaft werden, also mit Ausnahme jetzt einfach von diskursiven Zeugnissen, wo irgendjemand sagt, habe die Bibliothek de la Pléiade-Ausgabe der Werke Valéry's gelesen und dieses Bibelpapier erinnert mich irgendwie doch an meine Ausgabe des Neuen Testaments oder so. Ne? Also das heißt, wie funktionieren genau diese assoziativen Verknüpfungen und wie verändern die sich? Ja, also weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es bis zu einer gewissen Zeit sehr, sehr stark, zum Beispiel bei diesen Plejadbänden, tatsächlich noch auch mit dem Leder, die Ledereinbindung, die ja auch an Gesangbücher teilweise so ein bisschen erinnert, dass für bestimmte Personen bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann noch diese Assoziationen da sind, aber möglicherweise jemand, der das jetzt liest, überhaupt gar nicht mehr diese Assoziation irgendwie hat, sondern sich denkt, das reißt aber ziemlich einfach oder so. Ne?
Und da kann ich ergänzen, also das ist jetzt nicht nur eine Frage nach den Assoziationen und deren Spuren, sondern das ist ganz direkt mit dem Objektbuch verbunden. Also in einer Bibliothek hat man Bücher und man kann sich darüber befragen, welche Ähnlichkeiten sie haben, welche Beziehungen sie zueinander haben. Man kann sich fragen, wer sie in die Hand gehabt hat, denn alle diese Bücher hatte mal jemand in der Hand. Ja. Und wenn ich zu Hause, ich habe auch eine Dünndruckausgabe, das war aber so eine Tornisterausgabe von Spinozas Ethik für den Ersten Weltkrieg 1914. Ja. Also sofort hat man Gebrauchskontexte vor Augen und man kann zumindest die Frage stellen an das Buch Objekt, also an das Buch als Objekt, welchen Kontext seiner Handhabung es wohl gegeben haben mag. Und das wird jetzt mit der digitalen Technik so nicht mehr möglich sein. Ja, man wird zwar sehr stark kontrolliert, wer was liest und bis zu welcher Seite man vordringt, aber die Schlüsse, die daraus gezogen werden von den technischen Anbietern, sind andere und auf keinen Fall irgendwie an kultureller Erkenntnis interessiert, ja, sondern nur daran, wieder neu was verkaufen zu können. Also das ist ein großer Unterschied, ja, dass dieses Buch Objekt einfach als Objekt, das auch weitergegeben werden kann. Ja, dass eine Bibliothek besteht nur aus weitergegebenen Büchern im Grunde, also ganz stark daraus. Ja. Meistens sind sie nur weitergegeben vom Verleger an die Bibliothek, aber mindestens die Hälfte ist auch schon durch andere Hände gegangen, bevor sie
hier. Ja, das ist interessant. Ja, also ich glaube, das ist auch wirklich ein interessanter Punkt. Also dass aufgrund seiner Materialisierung oder spezifischen Materialisierung das Buch dann tatsächlich auch also sozusagen die Tendenz hat so etwas wie eine eigene Biografie zu entwickeln. Ne? Also es wird dann weitergereicht, es bekommt Benutzungsspuren in irgendeiner Form. Und das führt dann tatsächlich dazu, also dass das Buch, was eigentlich ein Massenartikel in der Regel ist, ja, was also in mehr oder weniger identischer Form in einer Massenauflage dann zirkuliert in vielen Fällen, dann im Gebrauch aber so etwas wie eine Individualisierung und Singularisierung erfährt, sodass das Exemplar, was ich dir dann jetzt gebe, irgendwie und so weiter, das ist eine ganz eigene Geschichte, dann hat die auch kulturhistorisch dann sehr, 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 sehr interessant ist. Also so, dass man ja sagen könnte, dass auch im Hinblick auf die unterschiedlichen Formate, unterschiedliche kulturelle Formate, sagen wir, eine andere Geschichtsträchtigkeit
aufweisen. Also, wir haben gerade eine Ausstellung, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt noch auf ist, aber wenn Sie Gelegenheit haben, sie sich anzusehen, das geht über Buchgrafiken in der Reformationszeit. Und die Formate sind extrem wichtig. Ja, das sind kleine Formate. Kleine Formate, weil diese Texte zirkulieren sollten, weil man da schnelle Auflagen herstellen konnte. Das sind nicht die gelehrten Formate. Ja, oder gar die Bücher, die Anselm Kiefer aus Metall macht. Ja, die führen das Buch in seiner Materialität, in einer Nachempfindung, als ein nicht benutzbares Objekt vor. Ja, das ist nicht benutzbar. Wirft natürlich die Frage auf, woran. Ne? Also, aber manchmal sind es, wollte ich sagen, einfach schon die Größen der Bücher, die uns zeigen, welche Verwendungskontexte angedacht waren oder jedenfalls beabsichtigt waren. Ja, also das kann man in einer Bibliothek sehr schön verfolgen. Ja, je kleiner, also ganz am Anfang, umso populärer. Ja. Also es gibt viele Fragen, die wir anschließen können. Ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung. Ja, eine.
Danke. Ja, ich wollte Sie fragen, kann man sowas feststellen wie ein Unterschied in der kognitiven Verarbeitung, ob ich jetzt eine Bildschirmseite sehe, wo der Text ja so hin und her rutscht und nicht fest ist, oder ob ich eine Buchseite habe, wo das Wort immer an derselben Ecke steht. Also ich kann das an mir beobachten, dass ich das deshalb nicht gerne am Computer lese, weil der Text mir verrutscht. Also ist das schon mal irgendwie untersucht worden?
Ja, also es gibt in jüngerer Zeit, das ist sehr, sehr interessant, also auch eine Vielzahl von Untersuchungen, die versuchen, die unterschiedliche kognitive Verarbeitung von Text in unterschiedlichen Medien zu vergleichen. Diese Untersuchungen sind aber noch relativ weit am Anfang, muss man sagen, zumal sich halt auch immer das Problem stellt, dass man mit Personen dann häufig konfrontiert ist, die noch in der alten sozusagen Buchkultur sozialisiert gewesen sind und dann möglicherweise bestimmte Anpassungsprobleme an Tablets beispielsweise haben, die Personen, die sozusagen in diesem Kontext dann sozusagen ihre ersten Lektüreerfahrungen dann auch machen würden, dann nicht haben. Ja, also es scheint schon so zu sein, dass sagen wir mal bestimmte Formen der sehr sehr konzentrierten Lektüre, die also nicht so eine Art von Informationslektüre ist, so eine Art Lektüre, schnell möglichst viel zu überschauen oder so, sondern eine sehr, sagen wir, eher meditative Lektüre, dass das mit einem gedruckten Buch besser funktioniert. Aber die Frage ist eben, also wer sind die Personen, für die das dann jeweils gilt? Ja.
Ja, also mein Name ist Blume. Berührt das nicht vielleicht doch nochmal die Frage nach dem Raum? Wir hatten ihn angeschnitten am Anfang des Gespräches und ich denke, der Vorteil sozusagen eines Buches als Modell eines Raumes ja letztlich auch, hat ja auch vielleicht etwas damit zu tun, dass wir jahrhundertelang geübt waren, eine Art Erinnerungskultur aufrecht auszubauen, die auch mit mnemotechnischen Verfahren verbunden war, die sich letztlich an gedanklichen Räumen orientierte und die wir übertragen konnten auf das Buch. Und hier erscheint es mir auch eine wichtige Frage zu sein und auch vielleicht ein Innovationsdruck für die digitalen Medien, wie man diese Art Räume oder ob sie überhaupt ersetzbar sind. Vielleicht sind sie gar nicht ersetzbar, weil wir ja als Menschen, denke ich, vielleicht doch so etwas wie Räume brauchen und seien es kleine Modelle von Räumen, um tatsächlich Wissen zu entwickeln oder Wissen zu erinnern.
Also das war ja, also das führt im Grunde genommen auch direkt zur Frage der Bibliothek dann und jetzt nicht mal unbedingt die große Bibliothek, sondern auch die Bibliothek, die zu Hause dann steht, das Bücherregal, wenn man so möchte, wenn man es noch ein bisschen kleiner fassen möchte. Also das Bücherregal als so ein Ort des Wissens, ein Ort eigenen Umgangs mit Texten unterschiedlicher Art. Das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr interessante Frage. Also was das Buch dann in diesem, sagen wir mal, im Buchregal, ja, und dann auch im häuslichen Arrangement dann auch von unterschiedlichen Büchern dann zu leisten vermag. Und inwiefern dann digitale Medien diese Erinnerungsräume, diese Zugriffsräume in ähnlicher Weise dann auch darzustellen vermögen. Also ich muss sagen, mir persönlich fällt es relativ schwer, also Texte, PDF-Dateien in Ordnern auf meinem Rechner so zu organisieren, dass ich in einer ähnlichen Weise darauf einen gedanklichen Zugriff habe, wie wenn es Bücher sind, die in der Bibliothek in irgendeiner Form in einem Zimmer geordnet sind, umgeordnet werden und so weiter. Das ist jetzt so eine Art von individueller Eindruck, aber ich glaube schon, dass sozusagen das räumliche Arrangement große Vorteile hat. Aber auch da stellt sich eben die Frage, findet ein Wandel statt? Ja, also es gibt sozusagen in Einrichtungsmagazinen ganz interessante, zum Beispiel Tipps, was man auf Bücherregale stellen könnte. Weil ganz klar ist, also man stellt einfach keine Bücher mehr auf die Bücherregale. Und dann ist die Frage, also wie gestaltet man das Bücherregal? Ne? Man kann, glaube ich, schon sagen, dass dann bestimmte digitale Lektürepraktiken vielleicht auch dazu führen, dass es eben dann auch dieses Bücherregal dann in dieser Form zumindest, wie man es vielleicht vorher kannte, dann in vielen Fällen gar nicht mehr gibt. Und diese Räumlichkeit dann im Grunde genommen auch auf dieser konkreten Ebene wegfällt.
Ich bin eine sehr alte Frau, wie man es auch sieht.
Sie müssen und einsprechen, bitte. Wir nehmen es auf.
Haben Sie es? Ach so. Ich habe Angst vor Maschinen. Ich danke Ihnen für den Tipp mit dem Bücherregal. Weil ich so alt bin, merke ich ganz deutlich, welch andere Bedeutung Materialität für mich bekommt. Und da es ja 1906 schon einen Nobelpreis zur Erkundung einer anderen Art von Wesen der Materialität gab. Wir merken diesen Übergang gar nicht. Sie haben mir bei mir sehr geholfen. Auf meinem Bücherregal stehen unten die großen Werke, obendrauf sehr viele in diesem Format. Die behandeln E ist gleich M mal C Quadrat, also die Hinweise zu einer völlig neuen, umfangreicheren Auffassung von Materialität. Das sind die verborgenen Variablen, die kommen. Und dann suche ich in den dicken Büchern dieselben Aspekte. Denn das Licht ist immer in jedes System mit derselben Geschwindigkeit da. Nur haben wir es nicht gemerkt. Natürlich ändern sich dann auch zusammenfassend solche Begriffe wie Raum und Zeit. Und wenn, ich bin Ihnen auch dankbar für das Blätterzählen, ja. Da habe ich Erinnerungen. Das ist wie mit den Blättern am Baum. Ein Rauschen, eine Sprache, die meiner Natur entspricht. Und so, wie gesagt, bin ich Ihnen sehr dankbar.
Direkt dazu. Machen wir es gleich direkt dazu?
Wir hatten jetzt schon darüber gesprochen, wie herausgefordert die neuen Medien sind in der Gestaltung, die sich jetzt da auftut. Sie hatten ganz am Anfang erwähnt, dass ja eigentlich das Buch dasjenige ist, das herausgefordert ist durch die neuen Medien. Was gibt's denn da jetzt an Tendenzen oder was könnten Sie beschreiben, was man da beobachten kann, was sich jetzt tut in der Buchentwicklung?
Also ich glaube schon, dass die Verlage zumindest in bestimmten Segmenten dem Buch mehr Aufmerksamkeit dann der Gestaltung des Buches mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und auch was Fragen des Covers und so weiter angeht, sich stärker in diesem Bereich dann irgendwie engagieren. Also das wäre sozusagen ein Bereich, der jetzt sagen wir mal den ganz konventionellen Buchmarkt betrifft. Daneben würde ich sagen, muss man einfach den Bereich des Künstlerbuches stellen, den du jetzt auch schon mit Anselm Kiefer kurz angeschnitten hattest. Aber Künstlerbuch dann einerseits verstanden als Bücher, die von Künstler gemacht werden. Andererseits würde ich sagen, aber auch verstanden als Bücher, die selbst zu ästhetisch ambitionierten Artefakten werden. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr stark im Bereich der konzeptuellen Literatur sehen, dass es so eine Art Tendenz gibt, dass das Buchformat und die Abweichung von bestimmten, sagen wir mal, Standardeinrichtungen zunehmend auch für ästhetische Zwecke zu benutzen. Ja, also man kann unterschiedliche Beispiele geben. Eines wäre Schriftsteller, die mit unterschiedlichen Fonds operieren. Ja, also wo dann im Grunde genommen versucht wird, unterschiedliche Fonds zu benutzen und die mit irgendeiner Signifikanz auszustatten. Ein anderes Beispiel wäre dann Also bei Jan Brandt kann man das relativ stark irgendwie sehen. Also einfach mit Typografie zu arbeiten. Das heißt, Text verschwinden und wieder auftauchen zu lassen. Das wäre schon wieder ein Bereich, der relativ stark im regulären Buchmarkt sich dann irgendwie bewegt.
Und könnte man noch hinzufügen, dass es ja auch dass jetzt immer konkreter geplant wird, eine Doppelausgabe gedruckt und online. Also zum Beispiel, wir hatten hier die Uwe Jonsson-Ausgabe, die ganz bewusst gleichzeitig produziert wird, online, wie gedruckt in einem Ergänzungsverhältnis, nicht in einem Identitätsverhältnis. So was gibt es jetzt öfters. Also dass man das einfach ganz bewusst angeht, den Forschern das Elektronische gibt und den Lesern eine Leseausgabe auch. Ne?
Ja.
Solche Dinge.
Auch andere Beispiele, dass zum Beispiel Handschriftlichkeit wieder stärker in die Bücher hineinkommt. Ja?
Ansonsten muss man sagen, waren Bücher früher auch ganz furchtbar. Ja? Also Fischerwissenschaft zum Beispiel sind jetzt sehr schöne Bücher. Fischer Taschenbücher in meiner Studienzeit waren der Inbegriff der Schludrigkeit. Ja? Also sie sind ja schon beim ersten Aufschlagen auseinandergefallen. Also dass da jetzt die Verleger ein bisschen besser hinterher sind, das ist schon mal auch ganz gut. Ich glaube, wir können den offiziellen Teil jetzt der Diskussion schließen. Sie können gerne noch sitzen bleiben, das Kaffee ist auch noch ein bisschen offen. Würde mich erstmal bei Carlos Spörhase bedanken.
Vielen Dank für die Einladung.
Für die Diskussion. Wir weisen noch mal darauf hin.
Ich bedanke mich auch. Wir weisen noch mal darauf hin, unsere nächsten Clubtermine, dafür haben wir vorgesehen, zweimal eine Biografie, und zwar ganz interessante Biografien, und zwar ist das am 19. April, da wird Hellwig Schmidt-Klinzer zu Mao, also Steuermann Mao heißt unsere Veranstaltung, legt da eine Biografie vor, und am 17. Mai haben wir Martin Sabro, der Honecker als jungen Mann vorstellt. So, ich bedanke mich und Sie sind eingeladen, weitere Fragen zu stellen hier im informellen Kreis, und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.